Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Ja, schönen guten Tag in die Runde. Mein Name ist Carsten Heinsohn. Ich bin Handwerker. Ich habe ein Fahrradgeschäft in Köln. Bin 55 Jahre, habe Familie mit 3 Kindern und bin von meinen Nachbarn angesprochen worden, die eben hier beim Deutschlandfunk auch Journalisten sind, ob ich heute dabei sein möchte. Und da bin ich.
Und der Grund ist, Carsten Heinsohn ist nicht geimpft.
Das stimmt.
Was Sie nicht sehen können, ist, dass er ein T-Shirt trägt, auf dem steht Pandemie ist Kanemie. Also genau. Die des Kölschen nicht zu mächtigen, für die können wir das vielleicht übersetzen, Herr Heinsohn. Was heißt das?
Pandemie, ich kann nicht mehr. Also das ist natürlich die ganz klare Aussage. Ich glaube, da sind wir alle d'accord.
Ja, das ist sehr konsensfähig. Nach Redaktionsschluss mit Bettina Schmieding, 89% der Ungeimpften finden, dass die Medien einseitig über die Impfung berichten. Das hat Forsa erfragt. Das ist prima, habe ich gedacht. Lasst uns reden, habe ich gedacht. Am liebsten mit einem Impfskeptiker. Aber das war nicht so einfach, wie sich herausgestellt hat. Eigentlich war ich nämlich heute mit einer nicht geimpften Hörerin verabredet, die eine sehr aufgebrachte Mail geschrieben hatte, mit der ich auch lang telefoniert habe, aber die wollte nur unter einer bestimmten Bedingung hier ins Studio kommen. Ich sollte auch jemanden einladen, der ihre Meinung vertritt, also einen alternativen Wissenschaftler, wie sie mir sagte. Nun ist das mit der Wissenschaft so eine Sache, wer dazugehört? Das habe ich jetzt gelernt. Das macht die Wissenschaft aus guten Gründen unter sich aus und da reicht eine Meinung nicht. Da braucht es Evidenz. Es ist also gar nicht so einfach gewesen, jemanden zu finden, obwohl es so viele Menschen in Deutschland gibt, die nicht geimpft sind. Gefunden habe ich dann Carsten Heinsohn und er wollte gerne zu mir ins Kölner Studio kommen. Und dann hat er mir versprochen, dass er sich testen lässt und das hat er auch getan. Er ist frisch getestet, ich bin frisch getestet, deswegen sitzen wir jetzt hier zusammen im Studio. Die beiden Gäste, die wir Ihnen gleich vorstellen, die sind zugeschaltet. Herr Heinsohn, erstmal ganz herzlichen Dank, dass Sie sich trauen. Ich finde das super, dass Sie mit Ihrer Medienkritik hier so mitten in einen Sender kommen. Sie sind sauer wegen der Corona-Berichterstattung, haben Sie mir am Telefon gesagt. Erzählen Sie mal, was ärgert Sie?
Ja, das stimmt schon und ich bin kein Wissenschaftler und auch bin ich kein Journalist, sondern ich bin halt Konsument der Medien und habe schon den Eindruck, dass erstmal sehr viel berichtet wird, aber eben auch, dass die Berichterstattung mehr und mehr einseitig wird. Also die kritischen Stimmen, die ich mir vom Journalismus erwarte, höre ich kaum noch. Man muss sich da quasi schon auf andere Medien geben und in andere Felder, um dann eben auch die kritischen Stimmen zu hören.
Was fehlt Ihnen in den Medien? Sie sagen, Sie hören manche Dinge kaum noch.
Ja, die kritische Einstellung zum Thema Impfen allgemein. Also ich bin, wie gesagt, Handwerker. Für mich ist es so, ich gehe in meine Aufgabe, hole mir das entsprechende Werkzeug und aufgrund meiner Erfahrungswerte der Nachhaltigkeit gucke ich, dass ich mein Problem löse, meine Reparatur. Und ich habe für mich den Eindruck bekommen, dass eben diese Art der Impfung, diese Nachhaltigkeit für mich nicht gewährleistet ist. Ich gucke, dass ich mich anders schütze.
Welche Informationen zum Thema Impfen fehlt Ihnen denn?
Ach, ich denke, da hätte ich bestimmt einige Fragen auch noch an die Experten, wo ich eben auch nicht wirklich Bescheid weiß. Und eben dieses Fachwissen, das habe ich nicht. Und ich glaube, das möchte ich mir auch gar nicht jetzt irgendwie anmaßen. Da kann man sich ja einiges um die Ohren schlagen. Ich habe auch Freunde, die noch mehr sich mit dem Thema beschäftigen. Eine Freundin, die hat sich noch nie testen lassen und hat sehr viel Hintergrundwissen. Und ich würde mich halt eher zum Skeptikern zählen, aber eben nicht zum absoluten Verweigerer.
Sie sagen aber, es fehlt Ihnen was in den Medien an Informationen. Was fehlt Ihnen? Das würde ich jetzt doch gerne noch mal genauer wissen.
Ja, es gibt ja die Stimmen, die auch als Wissenschaftler, sei es Wodak, sei es Bakti, eben auch berichten über ihre Einstellung, über die Erfahrung zum Impfen, über wissenschaftlichen Stand. Es gibt natürlich diverse Tabellen. Es gibt das DIVI, das RKI. Und ich finde da immer wieder Lücken in der Berichterstattung, die mich dann schützen lassen. Zum Beispiel, dass das DIVI eben gar nicht prüft, wer von den Hospitalisierten überhaupt geimpft ist oder nicht. Das machen die Krankenhäuser und die leiten es weiter oder das RKI, aber das DIVI macht es natürlich nicht. Und deswegen sind Zahlen zum Beispiel in der Form auch nicht aussagekräftig.
Ich habe jetzt eben von Ihnen zwei Namen gehört. Das eine war Wolfgang Wodak und das andere war Bakti.
Ja. Obwohl man da oft weinen muss, wenn man den hört.
Ach, ich dachte jetzt, Sie würden mir gleich sagen wollen, den hätten Sie öfter gerne in den Medien, weil das war das, was mir die Hörerin, von der ich eben erzählte, sie möchte gerne solche, ich sag's mal in Anführungszeichen, Experten haben, wenn darüber gesprochen wird. Die würden viel zu wenig in die Medien kommen und die würden auch zensiert. Ich glaube, das war das Wort, was sie benutzt hat. Sehen Sie das auch so?
Naja, man sieht ja jetzt auch bei YouTube zum Beispiel, was alles zensiert wird, welche kritischen Stimmen da bestehen, welche Faktenchecks da aufgelistet werden, auch bei Facebook, und plötzlich wird man gesperrt wegen irgendwelcher Aussagen, die Themen angeht. Mir ist es noch nicht so vorgekommen, ich halte mich da auch zurück mit meinen Posts. Ich bin da eher so jemand, der so ein bisschen da piekst und zum Andenken nachricht.
Ich habe eine Kollegin eingeladen, die einen sehr klaren Blick auf die Pandemie hat und das schon von Anfang an. Das ist die Wissenschafts- und Medizinjournalistin Nicola Kurt. Sie ist Wissenschaftsjournalistin und auch Medizinjournalistin. Sie hat das Buch Faktencheck Impfen geschrieben und hat auch MedWatch gegründet. Das ist ein Magazin für evidenzbasierten Medizinjournalismus. Und da ist es wieder dieses Wort Evidenz. Ich fürchte, der impfskeptischen Hörerin, die eigentlich für diesen Podcast vorgesehen war, der habe ich das nicht richtig erklären können, das Wort Evidenz. Was ist das, Frau Kurt? Können Sie uns das erklären? Welche Expertin gehört hierher?
Mit Evidenz ist gemeint das bestmögliche Wissen, das durch einen Wissenschaftler vermittelt wird. Das ist dann, wie Sie eben auch schon so ein bisschen angedeutet haben, das eine ist die Meinung und das andere ist die Evidenz. Und wie komme ich zu einer Evidenz? Das ist die Belegung durch Studien, die auch eine gute Qualität haben. Wenn man also im Internet guckt, gibt es immer wieder auch Seiten, auf denen zum Beispiel Wundermittel, sage ich jetzt mal, angeboten werden, die gegen Corona helfen sollen. Und wenn man aber dann sich das genauer anguckt, und das ist halt so ein bisschen auch die Krux an der Evidenz und eigentlich auch evidenzbasierten Medizinjournalismus. Man muss genau gucken, man muss sehr weit ausholen, man muss Studien zitieren, und das ist eben keine schnelle Erklärung, und das hat auch immer, in Teilen eben auch so ein Für und Wider, was aber auch alles erklärt gehört. Bei dem Wurmmittel oder bei anderen Wundermitteln ist es eben so, dass dann gerne auch irgendwelche Studien zitiert werden. Und wenn man sich die dann aber genauer anguckt, dann sind da vielleicht 2-3 Leute nur untersucht worden in einem ganz anderen Zusammenhang, oder es wurden überhaupt keine Menschen untersucht, sondern das ist noch im Grundlagenstatus. Da wurde dann also im Labor was getupft oder getropft, und daraus dann Schlussfolgerungen zu ziehen, dass so ein Mittelchen eine Wirkung hat, das geht eben nicht. Weil es zum Beispiel auch so ist, dass das, was im Mausmodell funktioniert, zu 99% gar nicht auf den Menschen übertragbar ist. Und das alles ist Evidenz. Und da sehe ich, da würde ich dann auch gerne so ein bisschen die Brücke schlagen, durchaus auch ein Problem in der Berichterstattung. Evidenz ist sehr blutleer, will ich sagen. Also da fehlt auch die Emotion, und da fehlt natürlich dann auch der Blick auf die Situation der Menschen, für die man das aber aufschreibt.
Und da fehlt vielleicht auch die Meinung.
Ja, die fehlt dann auch.
Und das
zum
ist
Glück
ja
eigentlich,
ja,
weil
natürlich.
Es soll ja auch dann stimmen. Also das sind alles Fakten.
In den Medien ist ja Meinung sehr wichtig und wird immer wichtiger. Ja. Ein Kollege von mir, Joachim Huber, hat seine Meinung in dieser Woche im Tagesspiegel aufgeschrieben. Er hat gesagt dort, dass die Wissenschaft in den Medien sehr schweigsam geworden sei in den letzten Wochen und Monaten. Carsten Watzel ist nicht schweigsam geworden. Er ist Professor für Immunologie an der TU in Dortmund. Und ich kann es gar nicht glauben, Herr Professor Watzel, aber über Sie gibt es keinen Wikipedia-Artikel. Wie kann das sein, wenn ich mir überlege, wie oft Sie allein in dieser Woche in Talkshows waren?
Das kommt wahrscheinlich daher, dass ich eigentlich als Hauptberuf Wissenschaftler bin und gar nicht so ein Medienmensch. Ich bin auch erst, ehrlich gesagt, gefragt worden, als es um die Impfungen ging. Also meine Medienkarriere hat letztes Jahr im Dezember angefangen. Von daher bin ich noch sehr neu dabei und habe deshalb noch gar keinen Wikipedia-Artikel.
Vielleicht wird das jetzt nach diesem Podcast anders. Warum gehen Sie in die Medien?
Ich bin gefragt worden, ganz am Anfang, von dem Bundesverband der Pflegekräfte, dem DBFK, ob ich nicht gerne mal Aufklärung machen könnte für ihre Mitglieder. Weil ja ganz am Anfang zur Impfkampagne waren zwar die Älteren, die geimpft worden sind, aber halt auch die Pflegekräfte. Und da war natürlich auch unter der Gruppe sehr viel Fragen und sehr viel Aufklärungsarbeit notwendig. Und und habe dann wirklich aufgeklärt, also wie sind solche Studien gemacht worden bei der Zulassung, was ist so ein mRNA-Impfstoff und was ist an Nebenwirkungen bekannt. So hat sich das entwickelt, und ich sehe meine Aufgabe letztendlich auch darin, den Leuten Informationen zu vermitteln, weil wenn ich denen einfach nur die Studie auf Englisch schicke, die verstehen die meisten Leute ja gar nicht. Und dann ist natürlich wichtig, sowas auch mal aufzubereiten.
Nun habe ich gelernt, dass diese sogenannten alternativen Experten, ich sag's mal, ich weiß nicht, ob Sie es hören konnten, die Anführungszeichen habe ich jetzt mal in der Luft gemacht, diese sogenannten Expertinnen und Experten, die forschen nicht. Trotzdem hat
Herr Heinsohn gerade gesagt, dass er diese Figuren in den Medien vermisst. Herr Heinsohn, warum vermissen Sie die? Dann könnte man doch eigentlich auch sagen, wenn die nicht forschen, also nicht zu einem evidenzbasierten Ergebnis kommen, dann muss sie mich auch im Grunde das, was Sie zu sagen haben, gar nicht so sehr interessieren in diesem doch sehr komplizierten Fall der Corona-Pandemie.
Also es ist tatsächlich so, dass ich solche Talkshows mittlerweile auch meide, wo eben die Meinungen hin und her diskutiert werden. Es regt mich ja nicht mehr auf.
Aber die beiden treten da ja gar nicht mehr auf.
Das ist richtig, aber es reicht ja auch schon, wenn andere Experten und Kritiker dabei sind. Also
die wollen Sie auch nicht hören.
Die Sache ist ja die, ich habe jetzt ja hier noch zwei Experten dazugeschaltet und Sie als Moderatorin. Was Herr Watzel da macht, er ist Bericht aus der wissenschaftlichen Sicht und ist eben nicht in die Politologie so eingebunden, dass er wertend spricht oder gesellschaftlich. Das finde ich sehr, sehr positiv an ihm. Es ist aber eben so, dass Menschen ja nicht unbedingt von der Wissenschaft überzeugt sein müssen. Also das Gedankenbild, man muss sich ja, wenn Sie mich so fragen, mit in dieser Gedankenwelt der wissenschaftlichen Theorien, der Wissenschaft an sich, der Forschung, wenn man das daran so glaubt und wenn man eben wissenschaftshörig ist, dann würde ich sagen, wird man sehr schnell von den Argumenten auch überzeugt werden. Aber wenn man eben das nicht tut, sondern ein anderes Gedankenmodell oder andere Einstellung hat, dann muss man das differenziert sehen.
Darf ich da direkt was drauf sagen,
ja, Herr Heinsohn? Ich bin ja auch froh, dass Sie da sind und dass Sie mir Fragen beantworten.
Ich finde das total spannend, was Sie sagen, wissenschaftsgläubig. Das ist natürlich ein harter Begriff.
Ja, ich weiß.
Aber was ich tatsächlich auch in den letzten Wochen und Monaten gemerkt habe, dass man einfach auch sehr aneinander vorbeiredet oder schreibt. Weil ich habe ein Buch übers Impfen geschrieben. Ich bin absolut davon überzeugt. Meine Familie ist geimpft. Und ich habe auch in den Texten, die ich geschrieben habe, gerade zu Beginn der Pandemie, ich habe es mal nachgeguckt, wir hatten eine Aktion auf MedWatch. Wir beantworten die Fragen der Leser zu Corona. Und dann haben wir Fragen beantwortet zum Impfen vor allen Dingen. Und was haben wir gemacht? Wir haben im besten Wissen und Gewissen die Dinge berichtet, die bekannt waren, auch mit zum Beispiel Verweis, ja, es gibt auch Nebenwirkungen. Also das ist also auch etwas, was man natürlich überhaupt nicht totschweigen sollte. Aber wir haben einfach das wiedergegeben, was wir aus der Wissenschaft wussten, weil das auch die Fakten sind, die man berichten kann. Und den entscheidenden Punkt, den ich auch später erst begriffen habe, ist, dass so Menschen wie Sie, die einfach viele, viele Fragen haben und auch schon verunsichert waren, auch über das Hin und Her, auch seitens der Politik durchaus, dass wenn ich mich dann dahinstelle als Wissenschaftsjournalistin und dann sage, so hier, bitte, hier sind die Fakten, Impfen ist super, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt, dass das bei Ihnen ja gar nicht mehr ankommt. Weil, also so habe ich mir das jetzt so ein bisschen zusammengereimt, weil Sie ja schon vorher denken, jetzt kommt da noch so eine Wissenschaftsjournalistin oder überhaupt ein Journalist da um die Ecke und erzählt mir irgendwas. Was meine Fragen sind, das interessiert die scheinbar gar nicht. Und ich glaube, dass wir als Journalisten dann teilweise einfach auch ein bisschen, ich weiß nicht, arrogant rüberkommen. Auf jeden Fall werden wir gar nicht mehr von Ihnen gehört. Ja, und das finde ich eigentlich fatal.
Das ist auch wirklich schwierig. Und ich denke mal von der Wissenschaft her, ich habe da tatsächlich viele Fragen oder einige Fragen, die mich interessieren. Aber es ist ja eben auch so, als Wissenschaftler kann man ja immer auch behaupten, beim damaligen Stand der Wissenschaft, es verändern sich ja Dinge. Ja? Und es wird ja keiner in der Pflicht genommen. Wissenschaftler gucken auf was drauf und stellen fest. Und das ist ja auch gut so, das ist ja auch wichtig. Aber es verändert sich ja viel. Ne? Und dann sagt man gerne zum damaligen Stand der Wissenschaft. Aber die Dinge haben sich verändert. Allein wenn ich daran denke, welche Impfungen für wen und wann und wo empfohlen werden und jetzt schon wieder empfohlen werden und doch nicht empfohlen werden, dann wird man doch wahnsinnig.
Wobei das ja eigentlich relativ klar kommuniziert wurde von Anfang an. Es ist sicherlich für viele ja einfach schwer, das zu verstehen, dass eben Wissen immer den aktuellen Stand abbildet. Und natürlich ist das nichts, was in Stein gemeißelt ist und es sich auch weiterentwickelt. Und wenn dann aber die STIKO natürlich länger prüft und alle aber eigentlich schon wissen wollen, was ist denn jetzt, kommt es zum Beispiel natürlich zu Meldungen, die vielleicht sich nicht widersprechen, aber die einfach dann nicht das Bedürfnis der Leute, die einfach wissen wollen, soll ich mich jetzt impfen lassen oder meine Kinder oder nicht, dass das einfach oftmals dann so schnell auch nicht befriedigt werden kann. Das ist so das eine, was ich sehe. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass dann so diese, wir nennen es jetzt mal alternativen Fachleute, Hüstel, dass da eben genau das nicht passiert. Die stellen sich hin, haben meist überhaupt keine Forschung gemacht, zwar zu Corona und zu diesen ganzen Dingen, aber sie geben schnelle, einfache Antworten. Also da wird das Bedürfnis auch befriedigt nach Informationen.
Finden Sie das nicht verunsichernd, wie oft kommuniziert wird, welches Impfmittel für welches Alter und ab wann und dann doch nicht mehr und für Kinder und doch nicht und hip und hop hin und zurück. Also so nehme ich das wahr. Also man wird ja ganz
radar. Das finde ich interessant, genau, aber ich nehme das überhaupt nicht so wahr. Also ich weiß klar, dass es, das ist ja auch ein Prozess, weil es kamen ja auch immer mehr Impfstoffe dazu und die werden halt auch alle genau gleich streng geprüft und dann auch erst freigegeben. Wenn dann in diesem Verlauf natürlich es dazu kommt, dass berichtet wird über sehr, sehr, sehr seltene Nebenwirkungen, dann muss ja auch darüber berichtet werden. Das finde ich entscheidend und wichtig. Und natürlich führt das dann wieder zu Verunsicherung. Aber dabei ist es eigentlich nur, Herr Watzel, korrigieren Sie mich, ist es doch eigentlich nur genau, dass man das, was viele Impfkritiker befürchten, dass man genau das vermeiden will, dass da irgendwas vergessen wird, sondern man will die beste Information haben und man möchte die passendste Impfschema auch an die Leute rausgeben. Und wenn dann im Prozess was passiert, dann muss man es anpassen. Finde ich ganz normal, sage ich mal, und auch ein sorgfältiges Vorgehen. Aber ja, im Zuge dessen, dass auch so viele Leute durch die Pandemie sicherlich auch aus ihrem gewohnten Alltag gerissen werden und dann von allen Seiten Informationen auf sie niederprasseln, kann ich mir schon vorstellen, dass man irgendwann nicht mehr weiß, was jetzt Sache ist.
Ich höre Herrn Watzel einatmen.
Genau, ich wollte auch noch was sagen. Ja. Also zum einen, Herr Heinsohn, ich kann Sie sehr gut verstehen, wenn es um diese ganzen STIKO-Empfehlungen geht, weil natürlich für mich erschließt sich das natürlich immer, aber ich lese mir auch die Begründung der STIKO durch. Ich kriege, weil ich auch in der Deutschen Gesellschaft für Immunologie im Vorstand bin, wir kriegen dann auch immer diese wissenschaftliche Erklärung nochmal, bevor sie dann veröffentlicht wird, dass wir da auch unsere Meinung zu sagen können. Das heißt, ich muss mir natürlich auch zwangsläufig diese ganzen Dokumente durchlesen. Und was nur häufig passiert, ist natürlich, dass das in den Medien relativ verkürzt dargestellt wird. Beispiel AstraZeneca, da ging es ja sehr hin und her. Das hat natürlich sehr viele Leute verwirrt, dass dieser Impfstoff am Anfang für die Älteren nicht empfohlen wurde. Hat man gesagt, warum? Der Grund war einfach, dass in den Studien von AstraZeneca zu wenig Ältere dabei waren und man deshalb nicht verlässlich sagen konnte, ob dieser Impfschutz bei den Älteren auch wirklich gut genug ist. Und was die STIKO da vermeiden wollte zum Beispiel, war, dass sie jetzt sagt, jetzt ja, auch alle Älteren sollen sich mit AstraZeneca impfen lassen. Und dann stellt man 3 Monate später fest, sie haben sich zwar impfen lassen, aber die kriegen jetzt immer noch Infektionen und viele Durchbruchsinfektionen und die Impfung schützt sie nicht richtig. Und als man dann die Daten hatte, hat man gesagt, ja, jetzt dürfen die über 60-Jährigen. Und dann kam kurze Zeit später diese Nebenwirkung mit den Sinusvenenthrombosen. Ja. Das hat halt die jüngeren Frauen betroffen. Und dann hieß es auf einmal, jetzt aber nicht mehr für die Jungen. Und dann entsteht natürlich so ein Hickhack. Ja. Oder das letzte Beispiel jetzt, Moderna nicht mehr für unter 30-Jährige. Da denkt man auch natürlich als Laie, was ist denn jetzt los? Wir dachten vorher, der Impfstoff ist sicher und auf einmal dürfen die unter 30-Jährigen den nicht mehr kriegen. Hm. Und das ist leider auch ein Missverständnis.
Ja, und zwar, genau, das ist eine Frage, die mir auch in den Nägeln brennt, weil es ist ja so, dass, so, korrigieren Sie mich, soweit ich weiß, ist die mRNA-Technologie ja über eine Krebstherapie entwickelt worden. Und da ist dieses mRNA hauptsächlich zum, es ist so, ne? Und deswegen habe ich eben auch oft gehört, auch, dass das diese Impfung, die als Impfung gilt, an sich eine Therapieform ist, also gar nicht so als die klassische Impfung gilt. Jetzt müssen Sie mich da aufklären, bitte.
Nee, es ist schon eine Impfung. Das ist eine neue Impftechnologie, aber da man wahrscheinlich entschieden hat, ja, es ist gar nicht mehr so lukrativ natürlich, einen neuen Grippeimpfstoff zu entwickeln, sondern was natürlich aktuell in der Forschung viel hipper ist, ist, wenn man wirklich gegen Krebs impfen könnte. Und deshalb ist diese neue Technologie gerade bei Krebs zum Einsatz gekommen, weil diese mRNA kann sehr schnell angepasst werden. Und ich muss den Impfstoff für den einen Krebspatienten herstellen und der ist anders als der Impfstoff für den anderen Krebspatienten. Und wenn ich das mit klassischen Methoden machen würde, dann würde jeder Impfstoff für jeden Patienten mehrere 100 Millionen Euro kosten und das kann man nicht machen.
Aber Herr Watzel,
und deshalb ist diese mRNA-Technologie so entwickelt worden.
Ja, Herr Watzel, ist es dann so, wenn ich als Laie, stelle ich mir vor, unter einer Impfung habe ich einen Schutz vor einer Erkrankung. Deswegen habe ich mich gegen andere Krankheiten impfen lassen, bin noch nicht erkrankt an diesen Krankheiten. Aber das ist das, was ich mir wünsche von einer Impfung und das passiert gerade nicht.
Das stimmt ja so nicht.
Ja, ich habe in meinem Freundeskreis, wenn ich es noch erwähne, in meinem Freundeskreis habe ich wirklich schon 10 Impfdurchbrüche erlebt und auch teilweise mit schwerer oder mit harter Symptomatik.
Herr Watzel, mögen Sie?
Also da muss man ganz klar unterscheiden. Ja, man muss halt unterscheiden zwischen dem Impfschutz vor der reinen Infektion und dem Impfschutz vor dem schweren Verlauf. Es ist bei Atemwegsinfektionen notorisch schwer, einen Schutz vor einer reinen Infektion dauerhaft darzustellen. Das war mehr oder weniger der Bonus, den wir obendrauf gekriegt haben. Wurde so natürlich nicht kommuniziert. Es wurde dann immer kommuniziert, die Impfung schützt zu über 95% vor der Ansteckung. Wobei natürlich auch klar war, dass dieser Schutz abnehmen wird.
Das war am Anfang aber nicht so kommuniziert worden.
Das wurde nicht so kommuniziert, da haben Sie vollkommen recht. Das haben wir bei Grippeimpfung, schaffen wir das übrigens auch nicht. Und es ist halt so, bei Atemwegserkrankungen ist es halt schwer, weil um mich davor der Infektion zu schützen, brauche ich sehr viele Antikörper auf den Schleimhäuten, also in der Lunge, im Rachen, im Nasenbereich. Und damit ich das, wenn ich das Virus einatme, es sofort von diesen Antikörpern verklebt wird und ich mich gar nicht infizieren kann. Und diese Antikörper sind einfach kurzlebig. Die gehen innerhalb von ein paar Monaten nach der Impfung weg oder werden weniger. Das heißt, ich kann mich dann wieder anstecken. Was dann aber passiert ist, dass wenn ich mich anstecke, ich immer noch Gedächtniszellen habe, ich habe noch genug Antikörper im Blut, die fangen sofort an, das Virus zu bekämpfen. Und deshalb ist es so, dass der Schutz vor der wirklich schweren Erkrankung und gerade Krankenhausaufenthalte, Intensivstationen und Todesfälle, der ist immer noch sehr, sehr hoch. Der geht mit der Zeit sicherlich auch runter, aber der hält deutlich länger. Und da sind wir aktuell immer noch bei über 90% oder zwischen 80% und 90% aktuell.
Ja. Ich kriege jetzt gerade eine gerunzelte Stirn aus der Regie und das ist auch vollkommen richtig. So, wir sind ja kein Medizin-Podcast, sondern wir sind ein Medien-Podcast. Und ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen darüber reden mit Ihnen dreien, was jetzt eigentlich die Defizite in der Medienberichterstattung in den letzten anderthalb Jahren gewesen sein könnten. Die Fragen, die Herr Heinsohn jetzt stellt und die Sie beide ja wirklich wunderbar beantworten konnten, diese Fragen sind ja anderthalb Jahre lang erörtert worden.
Aber trotzdem bleibt ja immer die Skepsis. Ne?
Das ist ja, aber Skepsis, finde ich, das ist was anderes, was Sie jetzt gerade gemacht haben. Sie haben ganz konkrete Fragen gestellt. Wie erklären Sie sich das?
Also ich bin auch überrascht auf der einen Seite, weil eigentlich haben wir das alles berichtet. Und ganz interessant, es gab eine erste Studie jetzt von drei Medienforschern, die sich die Berichterstattung angeguckt haben, seit 2020 Januar bis heute, untersucht auf
München und Mainz, ne?
Genau, richtig. Und die haben geguckt, auch wie ausgewogen war das, wie sachlich war die Berichterstattung und wie richtig. Und sie kommen zu dem Ergebnis, dass die Berichterstattung eigentlich gar nicht so verkehrt war. Also man berichtet überwiegend sachlich. Aber was ich ganz interessant fand, was da auch drin steht, dass vor allen Dingen eben über so das große Ganze berichtet worden ist. Also über das Virus, über das Krankheitsbild, vielleicht dann noch die politischen, die wirtschaftlichen Aspekte, was relativ selten vorkam, auch wenn es mir eigentlich tatsächlich anders vorgekommen ist, sind aber wohl Berichte über einzelne Fälle.
Ja, Betroffene, die kamen kaum vor. Genau, daran kann ich mich auch erinnern. Das ist auch das, was die Hörerin, von der ich eben gesprochen habe, sagt. Die einzelnen Fälle kommen nicht vor. Ihrer Meinung nach kommen auch nicht vor diejenigen, die wirklich unter Nebenwirkungen leiden. Also sie hat eigentlich behauptet, die Hörerin, dass die Medien ganz bewusst Menschen mit Nebenwirkungen nach Impfungen nicht porträtieren würden und die nicht in den Medien darstellen würden. Heißt ja, dass sie vermutet, dass die Medien eigentlich den Konsens in der Gesellschaft nicht zerstören wollen über die Richtigkeit der Impfung.
Das ist ja auch ein schwieriger Punkt, aber das sehe ich also nicht so. Also mir fallen diverse Berichte ein, wo tatsächlich auch darüber geschrieben worden ist. Gerade das Thema mit Long-Covid ist ja eigentlich groß und breit berichtet worden. Meine Idee dazu ist auch, deswegen fand ich auch so spannend, mal zu hören, wie Herr Heinsohn so seine Geschichte darstellt. Meine Idee ist eher, dass ab einem gewissen Punkt, aus welchen Gründen auch immer, auch solche Geschichten gar nicht mehr angekommen sind bei den Leuten und das auch in der Argumentation, wenn man dann mit Leuten spricht, die eben sagen, ich möchte mich nicht impfen aus den und den Gründen, dass man da also relativ schnell von beiden Seiten sich so verhakt. Das wird schwierig.
Ich glaube, diese Einzelfälle oder Einzelschicksale sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen kritisch, gerade wenn es um die Impfung geht, weil genauso wenig wie ich sagen kann, dass ich von meiner Impfung sehr enttäuscht war, weil noch nicht mal der Arm richtig wehgetan hat und ich in meinem Umfeld gar keinen kenne, der durch die Impfung wirklich große Probleme hatte, darf ich nicht sagen, dass die Impfung nebenwirkungsfrei ist. Und genauso andererseits darf man auch nicht sagen, weil ich jemanden kenne, der bei der Impfung Probleme hatte, dass da grausame Nebenwirkungen sind. Man muss wirklich da sachlich auf die Fakten gucken. Und genau. Ich bin auch immer sehr bemüht, die Nebenwirkungen darzustellen, aber auch immer zu sagen, wie häufig ist das denn? Das Problem, was ich dabei sehe, ist, dass wenn ich sage, dass zum Beispiel diese Herzmuskelentzündung nach der zweiten mRNA-Impfung mit einer Häufigkeit von ungefähr 1 in 20.000 bei den jungen Männern auftritt, dann ist es erstmal richtig, aber das 1 zu 20.000 kann sich eigentlich niemand richtig vorstellen. Also das wäre ja im Prinzip, wenn der Heinsohn in seinem Leben 20.000 Fahrräder schon verkauft hätte und dann kommt eins zurück, weil es einen Defekt hat. Und das wäre so ungefähr das, wo man sich das vielleicht mal vorstellen könnte. Ja? Diese Risikoabschätzung, das ist natürlich das, was wieder sehr, sehr schwer zu vermitteln ist. Und dann kann man natürlich immer sagen, das sind sehr, sehr seltene Nebenwirkungen.
Aber warum sind wir da nicht besser? Warum können Medien das nicht besser erklären? Das ist doch eigentlich
gar nicht so schlimm. Ich finde, wir haben das super erklärt. Immer mal wieder mit Grafiken, mit Datenauswertungen, mit Geschichten, mit Interviews. Also ich glaube eigentlich nicht. Also wenn man noch zugänglich ist für diese Informationen und das liest und hört, dann hat man das auch schon vermittelt bekommen und hat es auch gelesen. Ja. Also was ich mich dann teilweise dann doch frage, ist, ob irgendwo so der Punkt erreicht ist, weil die Diskussion im Moment so hart geführt wird in der Gesellschaft. Ich finde das auch wirklich schlimm, weil ich auch nicht möchte, dass jetzt auch so Gruppen gebildet werden. Das sind dann immer die Impfkritiker und die sich nicht impfen lassen. Aber warum machen die das nicht, ist ja total unterschiedlich, aber ich glaube, dass viele von denen mittlerweile das Problem haben, dass sie unter Druck auch irgendwo stehen, weil die sind jetzt auch bekannt, das sind die sich nicht impfen lassen wollen und dann kann man vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr zurück. Ja,
weil genau darum geht's. Ich versuche mich jetzt also auch in ihre Welt reinzudenken und habe auch in ihrer Welt Fragen. Aber wenn man sich jetzt mal in die andere Welt reinlegt, und da kommen wir ja auch zur Berichterstattung der Medien und vielleicht zu dieser Müdigkeit, irgendwie diese ganzen basierten wissenschaftlichen Resultate zu verinnerlichen.
Aber auf der anderen Seite, Sie haben sich das jetzt angehört und finden dann aber irgendwelche weiteren Dinge, und das habe ich auch in den Diskussionen mit unseren Lesern, wenn die auch Kommentare schreiben, dann schicken die teilweise Fragen, die sind dann 3 DIN A4 Seiten lang.
Ja, aber dann kann man ja sehen, dass Wissenschaft vielleicht nicht alles ist.
Ich
glaube
Leben
nicht.
Rettet.
Gerade in der Pandemie ist Wissenschaft nicht alles. Und diese Diversität in den Medien, die vermisse ich absolut, dass kritisch berichtet wird, dass objektiv berichtet wird. Es ist,
aber,
ich glaube mal vor,
Heinz,
es ist gleich schon, alle sind für das Impfen. Und ich höre keine kritischen Stimmen. Das ist, finde ich, dass keine diverse Meinung mehr zugelassen wird.
Herr Heinzson, dass es diese kritischen Stimmen, die Sie da suchen, in der Form nicht gibt, weil es eben.
Es gibt 10 Millionen kritische Stimmen.
Ja, also, gut, aber das meine ich das auch nicht. Aber wir haben ja auch die Argumente dazu auch ausgetauscht. Und aber im Endeffekt, wenn man eben die soliden Fakten sich anguckt, die auch belegt sind. Ja. Und ich meine eben nicht diese ganzen alternativen Gedanken oder die Meinungen, die da rumschwirren, die auch im Netz unterwegs sind. Die haben alle ihre Relevanz, oder nicht alle, aber die haben ihre Relevanz. Aber der Punkt ist doch, dass im Endeffekt ist es halt nun mal so, in Anführungszeichen leider, dass Impfen halt wirkt. Und Impfen schützt vor Corona, und da ist halt nun mal nichts dran zu rütteln. Und
ja, aber
dann
das ist doch
muss
Ihre
ich
Welt,
das wissen,
auf der Sie berichten. Das
ist
okay.
Nicht meine,
ich akzeptiere
nein,
das
nein,
ja auch.
Das ist nicht meine Welt,
doch,
Herr Heinzson.
Es ist
das
Ihre
ist
Welt.
Keine
Sie müssen
Welt,
auch mal andere Perspektive
ich belege
einnehmen.
Mich, na,
ich versuche ja auch.
Versuche ja gerade, mir auch Ihre Welt anzuhören. Aber was Sie sozusagen entgegenstellen, ist eine Erfahrungswelt. Und ich würde die Dinge, die ich behaupte, das zu sagen, Impfen wirkt, würde ich ja nicht einfach so sagen, wenn es nur meine Meinung ist, weil ich habe mich impfen lassen, mir geht es gut, ich hatte auch keine Nebenwirkungen und so weiter, sondern man sieht es ja. Und das hat man sich ja nicht ausgedacht. Es wird gemessen, es wird untersucht. Wenn irgendwelche Dinge sind, wird auch davor gewarnt, also Nebenwirkungen. Aber ist die überwiegende, also es ist einfach ein Fakt, dass nun mal Impfen wirkt.
Herr Watzel, was müssten wir tun? Ja. Was müssten Medien tun? Wo haben wir was versäumt? Oder ist das jetzt Quatsch, dass wir uns hier auf den Rücken werfen?
Ich bin auch so ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt. Nein, also ich meine, es sind ja, ich kriege auch diese Anfragen mit seitenweisen Fragen und merke da einfach, dass da eine unglaubliche Verunsicherung da ist, dass viele Leute wirklich sehr viele Fragen haben, diese Fragen aber dadurch herrühren, dass ein Herr Bakti, ein Herr Wodak und andere die einfachen Horrorszenarien hatten, die auf einmal auch eingänglich waren. Und wir es nicht geschafft haben, durch einfache Wahrheiten denen entgegenzusprechen. Das Gemeine ist ja, ein Herr Bakti kann behaupten, dass das Spike-Protein sehr toxisch ist, braucht dafür sehr wenige Nachweise. sowas zu widerlegen, ist natürlich unglaublich schwer. Ja. Und wenn ich mich dann hinstelle und sage, Langzeitfolgen bei Impfungen gibt es nicht und stelle das genauso einfach mal dar, dann wird das natürlich immer gesagt, ja, das ist ja viel zu kurz und so können Sie es ja gar nicht sagen. Das überzeugt ja keinen. Da frage ich mich schon, was überzeugt denn wirklich? Ich kann Ihnen ja die ganzen Fakten liefern, dann braucht es aber länger. Ich habe einmal mir wirklich die Mühe gemacht und habe mich mal eine halbe Stunde hingesetzt und habe so einen Fragenkatalog für eine E-Mail-Zuschrift mal beantwortet und habe dann zurückgekriegt, jetzt haben wir es verstanden, jetzt lassen wir uns impfen. Das kann ich die nächsten 10 Millionen Leute nicht machen. So viel Zeit habe ich nicht. Also wir müssen andere Methoden finden, um diese Leute zu erreichen.
Das ist richtig. Eine haben wir ja heute ausprobiert.
Haben Sie auch Glück gehabt, weil es kann auch durchaus sein, dass Sie dann in der Antwort nochmal 30 Fragen bekommen.
Ja,
nochmal anderen Studien. Also das ist ganz kompliziert, weil die Leute mittlerweile aus allen Ecken dann die Dinge zusammentragen. Und wenn man ein Argument mit Fakten und Belegen sozusagen widerlegt hat, dann kommt sozusagen die nächste Kiste, die dann geöffnet wird. Und dann irgendwann kommt dann noch die Politik, die auch schuld ist. Also man dreht sich auch sehr im Kreis. Deswegen weiß ich manchmal nicht mehr so richtig, was man da noch machen kann.
Ja.
Ich würde gerne am Schluss vielleicht eine kleine Schlussrunde versuchen. Wir haben in dieser Woche hier im Deutschlandfunk den Soziologen aus Basel Nachtwey gehört. Er hat gesagt, mit sachlicher Aufklärung sind viele Menschen nicht zu erreichen, viele Impfskeptiker, viele Impfgegner nicht zu erreichen. Ich habe Herrn Heinsohn im Vorgespräch versprochen, dass wir ihn heute nicht zur Impfung überreden wollen.
Ich dachte, ich könnte gleich.
Ergab das hier trotzdem Sinn für Sie? Heute, Herr Heinsohn?
Ja, durchaus. Also natürlich gibt es viele Dinge, die ich aus meiner Warte her sagen könnte und fragen könnte auch. Aber ich finde das gut, dass wir jetzt diese Diskussion geführt haben, eben auf wissenschaftlicher Sicht. Und in Ihrer Welt sind Sie halt da und wo Sie stehen und können auch nicht weiter, würden gerne weiter wahrscheinlich. Aber in mir ist eben diese Diskussion und diese Loyalitätsgeschichte nicht so eindeutig und finde auch die Kommunikation und die Maßnahmen wirklich ganz schlimm als Ungeimpfter, wenn man auf der Seite steht. Aber schön, dass ich heute dabei sein konnte. Ich bedanke mich.
Frau Kurt, was geht Ihnen durch den Kopf?
Dass es wieder der Effekt ist, den ich gerade schon so skizziert habe, dass man wirklich auch Argumente austauscht und miteinander spricht. Und dann ist es genauso, wie Herr Heinzmann jetzt gerade sagt, er spricht von unserer Welt und er ist in einer anderen.
Das ist gemein, ne?
Und das ich finde das ja nicht lustig. Also es macht ja keinen Spaß.
Aber es ist auch blöd, wenn man nicht gesehen wird dann, ne?
Aber wir versuchen das ja eigentlich.
Ja, genau.
Und ich finde halt, es ist wirklich schlimm, dass es werden Menschen sterben und das liegt unter anderem auch an der niedrigen Impfquote. Und das macht mich dann schon wirklich ratlos, was man noch tun kann, wenn jetzt alle so in ihren Welten bleiben.
Ja, aber auch wenn es sich jetzt provokativ oder zynisch anhört, aber es gibt auch Dinge, die muss eine Gesellschaft aushalten.
Aber nicht diese Todesraten. Also da würde ich Ihnen eindeutig widersprechen, Herr Watzel.
Im Vergleich, im Schnitt gesehen.
Was ist Ihre Bilanz heute?
Wir haben aktuell die Situation, dass wir in dieser vierten Welle sind, weil die Impfquote nicht hoch genug ist. Und wir werden uns jetzt daraus rausimpfen, indem wir dann ungefähr 50% der Bevölkerung geboostert haben, wie in Israel. Das Grundproblem ist dann aber nächstes Jahr immer noch das Gleiche. Wenn wir an der grundsätzlichen Impfquote nichts ändern, wird nächsten Winter wieder genau das Gleiche passieren. Vielleicht haben wir bis dahin dann irgendwelche Medikamente, die zugelassen sind, die dann verhindern können, dass die vulnerablen Gruppen, wenn sie sich infizieren, schwere Verläufe haben. Und das wäre so meine Hoffnung, dass wir da hinkommen, wenn wir wirklich diese 20 Millionen Erwachsenen gar nicht mehr mit der Impfung erreichen. Und das ist so von meiner wissenschaftlichen Seite natürlich etwas frustrierend. Aber letztendlich können wir nur das machen, wie wir die Leute erreichen. Und ich habe manchmal auch so, gehen mir so ein bisschen die Ideen aus.
Vielleicht kann man aber doch ein wenig öfter sich mit Menschen wie Herrn Heinzmann unterhalten. Weil dann zumindest, auch wenn er seine Welt nicht verlässt, wir sozusagen in unserer Welt ein bisschen mehr von den Argumenten aufnehmen können und doch versuchen eigentlich, sie zu widerlegen. Was anderes bleibt uns eigentlich nicht, weil es ja nun mal so ist, dass Impfen schützt.
Ich denke, da müssten andere auch dran arbeiten, eben nicht Wissenschaftler, sondern eben auch die Politik, um einfach eine andere Ansprache an die Menschen zu halten.
Und die Journalisten, dafür sitzen
wir hier.
Genau. Danke. Ja. Das war nach Redaktionsschluss der Medienpodcast des Deutschlandfunks. Der ungeimpfte Carsten Heinsohn war heute mit seiner Medienkritik bei uns. Außerdem der Immunologe Professor Carsten Watzel und die Medizinwissenschaftsjournalistin Nicola Kurt. Gemeinsam haben wir darüber nachgedacht, welche Rolle die Medien bei diesem ganzen kann ich vielleicht so sagen, pandemischen Schlamassel eigentlich spielen. Den Podcast produziert hat Sandro Schröder. Ich heiße Bettina Schmieding. Wenn Sie auch etwas aufregt aus dem Bereich Medien und Journalismus und Sie mit uns direkt darüber ins Gespräch kommen möchten, dann setzen Sie sich am besten sofort hin, schicken uns eine E-Mail an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Ich danke, dass Sie zugehört haben. Und ich danke Ihnen sehr, Ihnen allen, Herr Heinsohn, Frau Kurt und Herr Watzel.
Ja, gerne.
Gerne.
Ich fand das, also es war sehr spannend. Zwischendurch hatte ich Hoffnung, Herr Heinsohn.
Tatsächlich.
Ich hatte gedacht, jetzt geht er raus und geht sofort ins nächste Impfzentrum.
Ja.
Aber das hat sich nicht bewahrheitet. Ich hatte den Eindruck, wir hätten Sie erreicht, so nach 20 Minuten. Da öffnete sich Ihr Gesicht und ich habe gedacht, so, jetzt ist er soweit.
Nein, ich finde es spannend, was hier nur Informationen gelaufen sind. Aber wie gesagt, es ist alles Wissenschaft und wir werden Erfahrungswerte sammeln und die Wissenschaft wird immer wieder Antworten haben. Und wie sie dann lauten,
ja, aber die
sehen.
Wollen Sie nicht hören.
Doch, ich würde mir die gerne anhören in einem Jahr, was die Wissenschaft dann sagt.
Gut, dann hoffe ich, dass es Ihnen bis dahin gut geht. Schönen Dank an Sie alle.
Okay.
Auf bald.
Ja.
Danke
ja.
auch.
Alles
bis
klar.
Bis dann.
Opa.
Tschüss.
Tschüss.
Punkt aus Feierabend. So, jetzt ist Schluss. Ja, ich sage,
ich stelle mich als den Ungeimpften vor.
Aber Sie waren doch
genau... Ich bin ja auch Mensch.
Das, ja, ja, sag doch nicht, dass Sie ein Zombie sind.
Nee, aber das spaltet schon, finde ich.
Aber Herr Heinsohn, das war der Grund, warum ich Sie eingeladen
habe.
Ja,
aber dann ist auch gesagt...
Also bei der nächsten Sendung über
die anderen sind aber normal dann, weil Sie sagen nicht, die Geimpften so und so.
Die sind ja alle geimpft.
Ja, ja, aber das ist dann so die Normalität. Also einfach in der Kommunikation schon. Man wird schon in eine Ecke gestellt.
Die nächste Sendung, die ich über Fahrrad...
Das ist mal die direkte Kritik.
Also ich verspreche Ihnen, die nächste Sendung, die ich über Fahrradgeschäfte mache, da lade ich Sie ein. Ach, dann wird nicht das Wort ungeimpft fallen. Ich schwöre.